Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Daniel Knoll.
Die Themenlage heute früh. Die Riesenenttäuschung bei Roger Federer. Er ist im Wimbledon-Final vom Spanier Rafael Nadal in einem mehrere Male unterbrochenen Spielmarathon geschlagen worden. Die Themenfülle von Toyako. Der G8-Gipfel in Japan hat soeben begonnen. Die wirtschaftlich mächtigsten Staatschefs der Welt sprechen dort über das Klima, die schwächelnde Wirtschaft und die Sicherheit. Und im Elsass funktioniert's. Ein Erdwärmekraftwerk geht heute ans Netz in der Nähe von Basel, wo ein gleiches Vorhaben gestoppt worden ist, nachdem Bohrungen zu Erdbeben geführt hatten. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Roger Federer hat die Tenniskrone von Wimbledon an Rafael Nadal abgeben müssen. In einem äußerst spannenden Finalspiel hat der Spanier über 5 lange Sätze spielen müssen, um den Schweizer zu besiegen. Und zwar mit 6:4, 6:4, 6:7, 6:7 und 9:7. Es war ein Wimbledon-Final, der unter verschiedenen Aspekten in die Geschichte eingehen dürfte. Unter anderem wegen der Dauer des Spiels. Aus Wimbledon Bernhard Scher.
Knapp 5 Stunden lang zeigten die 2 weltbesten Tennisspieler ein Duell auf allerhöchstem Niveau. Spannend, emotional, sportlich dramatisch. Ohne Zweifel einer der größten Thriller in der Geschichte des Tennis. Der erste Triumph von Rafael Nadal in Wimbledon war letztlich verdient. Nadal hatte 4, Federer keinen Matchball. 4 Wochen nach der desolaten Vorstellung im Final bei den French Open in Paris war Roger Federer zwar ein ebenbürtiger Gegner, die Niederlage war allerdings gleichwohl eine bittere. Federer sprach von der größten Enttäuschung in seiner Karriere.
Das ist sicher jetzt zum Beispiel ein Match, wenn ich noch viel länger dran zu kauen habe, als jetzt noch in Paris, oder wo ich sage, okay, Chance verpasst, anders besser gesehen und so weiter. Da habe ich jetzt das Gefühl, jetzt nicht unbedingt gehabt, oder? Und da ist einfach Frustration jetzt riesig, so nahe kann man einen Grand Slam Sieg, und vor allem hier in Wimbledon, das ist einfach wirklich hart.
Roger Federer ist keiner, der nach einer schweren Niederlage verzweifelt und enttäuscht nach Ausreden sucht. Nach dem Misserfolg gestern gegen Rafael Nadal hat er eine Ausnahme gemacht.
Es ist leider ein bisschen zu fest in Richtung Licht gegangen zum Schluss, oder? Das, was ich am meisten mag heute oben, oder? Das wichtigste Turnier auf dieser Welt eigentlich entschieden wird in einem Licht, das praktisch nicht mehr spielbar ist, oder? Und das ist einfach irgendwo durch ein hart zu akzeptieren, aber ich wollte auch nicht motzen, oder? Ich hätte vielleicht bei 8:8 etwas gesagt, oder? Aber ich habe zum Schluss fast nichts mehr gesehen und habe gut gespielt und eben schlussendlich kann ich nur gratulieren. Er hat sehr stark gespielt heute.
Rafael Nadal ist der große Profiteur von Wimbledon. Er hat den Rückstand auf Roger Federer in der Weltrangliste so stark reduziert, dass er Federer möglicherweise bereits an den US Open in Flushing Meadows als Nummer 1 ablösen könnte.
Und mit Rafael Nadal hat 42 Jahre nach Manolo Santana wieder ein Spanier Wimbledon gewonnen. Und nach seinen 5 Wimbledon-Siegen ist die Enttäuschung von Roger Federer verständlich, denn der 6. Titelgewinn in Folge hätte ihn zum alleinigen Rekordsieger von Wimbledon gemacht. Eine Rekordchance hat Federer aber noch in Wimbledon, gewinnt er das wichtigste Turnier der Welt noch 3-mal, dann schlägt er auch noch Pete Sampras. Der Amerikaner hat Wimbledon insgesamt nämlich 7-mal gewonnen. Am diesjährigen G8-Gipfel mangelt es wahrlich nicht an Gesprächsstoff, denn seit dem letzten Treffen der 7 größten Industriestaaten und Russlands vor einem Jahr sind neue Krisen aufgetaucht, über die zu reden man wohl endlose Treffen veranstalten könnte. Da sind die steigenden Lebensmittelpreise, der explodierende Ölpreis oder die weltweite Finanzkrise mit ihrem Ursprung in den USA. Und das alles neben den Dauerthemen Klimaschutz und Atomwaffen. Die Frage daher an DRS-Sonderkorrespondent Fredrik Steiger im japanischen Toyako. Welches dieser Themen steht denn nun bei den Gipfelteilnehmern im Vordergrund?
Vor ein paar Wochen hätte man ganz klar gesagt, dass es ein Klimagipfel werden wird. Aber mittlerweile ist die Weltfinanzkrise, die schwächelnde Weltwirtschaft, die explodierenden Öl-, Gas- und Nahrungsmittelpreise sind stark in den Vordergrund gerückt. Außerdem kommen die sicherheitspolitischen Themen dazu. Und schließlich wird sich auch die Frage stellen, wer künftig überhaupt zu den G8 gehören soll, ob nicht China und Indien unbedingt auch dazugehören müssen. Das heißt konkret, es gibt eigentlich sehr viele, vielleicht zu viele Themen, und das erlaubt keine klare Prioritätenordnung und macht Ergebnisse schwierig.
Dann macht es wohl auch schwierig, die Frage zu beantworten, welche diese Themen denn am ehesten einen Fortschritt zeitigen könnten.
Ein Punkt ist vielleicht zu nennen, letztes Jahr auf dem Gipfel in Heiligendamm hat man die Halbierung des CO2-Ausstoßes bis 2050 zumindest ins Auge gefasst. Diesmal müsste man jetzt eigentlich konkrete Vorgaben und Zwischenziele definieren, aber selbst das ist nicht sicher. Und ebenfalls nicht sicher ist, ob beispielsweise die vor 3 Jahren im schottischen Glen Eagles versprochene massive Aufstockung der Afrika-Hilfe diesmal bekräftigt und konkretisiert wird.
Schon bei früheren G8-Gipfeln wurde am Ende gerne von Erfolg oder gar Durchbruch geredet. Was sind solche Ergebnisse eigentlich wert? Die müssen ja danach umgesetzt werden.
Es ist nicht alles nur Makulatur, was in den G8-Gipfelerklärungen steht. Die Universität Toronto prüft zum Beispiel regelmäßig, ob Gipfelbeschlüsse erfüllt werden oder nicht. Und sie kommt auch diesmal, also auch was die letzten Gipfel betrifft, zumindest zu einem gemäßigt positiven Urteil und sagt, etwa 50% bis 2/3 der Versprechen werden tatsächlich eingehalten.
Das waren Informationen aus Toyako in Japan von unserem Sonderkorrespondenten Fredrik Steiger. Es ist 6.06 Uhr. Sie hören die Sendung heute Morgen. In Italien hat ein 24-stündiger Streik bei Bahn, Bus und U-Bahn begonnen, ausgerechnet zum Beginn der Sommerferien. Mit dem Streik wollen die italienischen Gewerkschaften einen Gesamtarbeitsvertrag für die Angestellten im öffentlichen Verkehr durchsetzen. Aus Rom, Gregor Hoppe.
Seit gestern 21 Uhr entfallen die meisten Regional- und Langstreckenverbindungen. Die Pendlerzüge müssen laut Gesetz normal verkehren in den Zeitphasen von 6 bis 9 Uhr morgens und 18 bis 21 Uhr abends, wenn der Bahnstreik endet. Um der Forderung nach einheitlichen Tarifverträgen Nachdruck zu verleihen, haben die Gewerkschaften den Ausstand auf den Beginn der heißen Reisezeit gelegt. Außerdem ist im August eine gesetzliche Streikpause vorgeschrieben. Nahtlos geht heute der Bahnstreik in eine Arbeitskampfmaßnahme des öffentlichen Nahverkehrs über. Je nach Stadtverwaltung zu verschiedenen Tageszeiten fahren landesweit keine Trambahnen noch Busse. Das trifft die Hauptstadt Rom vielleicht besonders hart. Hier hat am Wochenende nämlich schon der lang ersehnte Sommerschlussverkauf begonnen. Aber auch in Mailand und Neapel dürfte der Protest der Gewerkschaften für höchst chaotische Zustände in den Zentren sorgen.
Laut SBB fallen viele Züge von und nach Italien aus. Für einige Fernverkehrszüge würden ab Brieg und Chiasso Ersatzbusse eingesetzt, ebenso in der Gegenrichtung. Und nun zu weiteren Themen, die Meldungen mit Andrea Jost.
Kühleres Wetter und weniger Wind haben der Feuerwehr in Kalifornien geholfen, einen Teil der Wald- und Buschbrände einzudämmen. Erste Erfolge erzielten die Helfer gegen die beiden Großfeuer an der Küste bei Santa Barbara. Dort sei fast ein Drittel der Brände gelöscht, hieß es seitens der Behörden. Über 2600 Häuser in der Region bleiben weiterhin evakuiert. Mehr als 330 Brände sind noch immer außer Kontrolle. Die Lage bleibt aber weiterhin angespannt, denn in den nächsten Tagen drohen eine weitere Hitzewelle und heftige Winde. Die UNESCO nimmt Kulturstätten auf Mauritius sowie in Saudi-Arabien und China neu in ihre Welterbe-Liste auf. Neu mit dem Titel als Welterbe geehrt wurde bei der Tagung im französisch-kanadischen Quebec der Berg Le Morne auf Mauritius. Er war im 18. und frühen 19. Jahrhundert ein Versteck für entlaufene Sklaven. Saudi-Arabien erhielt für die Ausgrabungsstätte Al-Hijr die erste Auszeichnung überhaupt. China wurde für eine Einheit von 46 Erdgebäuden aus dem 12. bis 20. Jahrhundert ausgezeichnet. Der Entscheid über eine Aufnahme der Rätischen Bahn mit der Kulturlandschaft Albula Bernina soll heute fallen. Die Besetzung des ausgedienten Zürcher Hardturmstadions ist am Abend friedlich zu Ende gegangen. Die Linksaktivisten, die über das Wochenende im Stadion campierten, räumten das Gelände wie vereinbart. Die Aktion war nicht bewilligt. Die Polizei duldete sie unter der Bedingung, dass der Hardturm am Sonntagabend geräumt werde. Die Besetzung war eine Gegenveranstaltung zu Euro 08.
In Basel ist das Projekt eines Erdwärmekraftwerks derzeit gestoppt, nachdem die dazu nötigen Bohrungen im vorletzten Winter mehrere kleine Erdbeben verursacht und die Bevölkerung ziemlich erschreckt hatten. Gegen die Bohrfirma ist noch eine Klage hängig und in Basel wird noch immer darüber diskutiert, wie das Projekt wieder belebt werden könnte. Derweil ist in Basels Nachbarschaft im französischen Elsass ein solches Geothermiekraftwerk fertig gebaut worden. Das Kraftwerk in Sulz-sous-Forêt geht heute ans Netz und wird 1500 Haushalte mit sauberer Energie aus dem Erdinnern versorgen. Wissenschaftsredaktor Christian Heuss erklärt, was im Elsass besser gemacht wurde als in Basel.
In Sulz-sous-Forêt arbeitet man seit über 15 Jahren an einem Erdwärmekraftwerk. Zuerst hat man, genauso wie bis letztes Jahr in Basel, auf das sogenannte Hot-Dry-Rock-Verfahren gesetzt. Dabei wird der Felsuntergrund durch das Einpressen von Wasser gesprengt. Wie in Basel verursachte auch im Elsass dieses Verfahren leichte Erdbeben, erzählt der Geschäftsführer des elsässisch-deutschen Geothermiekraftwerks Jean-Jacques Graf.
Ja, wir hatten ein bisschen Probleme in 2003 mit dem 2,9 Erdbeben, da hatten wir einige Probleme.
Sinnlos sei dieses Verfahren, weil man damit die Bevölkerung unnötig ängstige. Deshalb sei man umgestiegen auf andere Technologien, die sich bei der Ölförderung bewährt haben. Anstatt mit Druck den Stein im Untergrund zu brechen und damit Platz zu schaffen für das aufzuwärmende Wasser, säubern und vergrößern die Elsässer bereits bestehende Risse im Untergrund mit Salzsäure. Die Salzsäure löse den Kalkstein auf und schaffe so Platz. Das sei sanfter und erschüttere den Boden nicht. Der Technologiewechsel brachte den Erfolg. Das Geothermiekraftwerk Sulz-sous-Forêt schaltet jetzt um vom manuellen Pilotbetrieb zum Automatikbetrieb. Dann steuern Computer das Kraftwerk und die kommerzielle Stromerzeugung kann beginnen.
Und vor dem Wetter noch der Blick an die Börsen, die Daten von Thomson Reuters.
In Tokio steht der Nikkei-Index bei 13.353 Punkten plus 0,9%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,299 gehandelt, der Euro zu einem Franken 61,11 bzw. zu einem Dollar 56,44.
Das Wetter heute Montag ist im Norden zunächst noch meist bewölkt, zeitweise fällt auch Regen. Am Nachmittag gibt es von Westen her dann Aufhellungen. Schauer sind aber noch immer möglich bei rund 20 Grad. Im Süden regnet es immer wieder bei 23 Grad. Soweit die DRS-Frühinformationen. Kerstin Lenz leitet die heute Morgen-Redaktion. Am Mikrofon Daniel Knoll.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.